Kabul, Mabul.
Ihr baut Cast Mabul.
Ein Podcast vom Leben auf dem Segelboot in der Karibik.
Willkommen an Bord.
Sollt ihr noch zeigen, wie man chirurgisch Hände wäscht?
Ja, zeig mir das.
Also, zuerst machst du die Hände nass. Aha. Das hier ist die Handseife. So, am besten nimmst du es auch gut, machst es auch gut.
Die große Kunst des Händewaschens.
Ja, das habe ich jetzt gelernt. In der Schweiz. Wie man chirurgisch Hände wäscht. Und noch viel mehr. Hallo zusammen in unserem Podcast. Ich bin Karin.
Und ich bin Alex.
Und wir wohnen auf unserem Segelboot Mabul. Und in diesem Podcast geht es vor allem um die Pazifikvorbereitung. Wir wollen, das kommt dann später, über den Pazifik. Und wir haben einiges vorbereitet. Und als ich jetzt in der Schweiz war, da habe ich mich auch um die Pazifikvorbereitung gekümmert. Und dazu gehörte eben ein spezieller Nähkurs mit Simone. Simone ist Ärztin, sie ist Podcast-Hörerin und sie ist so eigentlich unsere medizinische Beraterin auf dem Boot, seit wir auf Mabul leben.
Gut, ich bin Simone Meyer, ich bin Ärztin und ich bin 52. Ich war früher viel auf einem Segelschiff unterwegs, als ich jung war. Jetzt in der letzten Zeit machen wir mehr Expeditionen in die Berge oder sonst in die Natur raus. Und dort ist aber auch die Herausforderung immer, möglichst das, was man in Notfällen braucht, aber möglichst leicht mitzunehmen, damit man nicht viel muss tragen. Und jetzt bei euch ist es sehr spannend, das ist eine andere Herausforderung. Ihr seid nämlich nicht wie wir in den Bergen innerhalb von 2 Minuten von einem Helikopter gerettet, sondern ihr seid vielleicht 3 Wochen unterwegs. Ihr habt möglicherweise nicht einmal eine Funkverbindung irgendwo her. Und müsst einfach, wenn irgendetwas Schlimmeres passiert, einen medizinischen Notfall, das müsst ihr wirklich handeln können.
Ja, also Simone Meyer, es ist wirklich so eine Art unser persönlicher Schutzengel, muss man sagen. Also ich weiß noch, als wir in Mexiko beide so krank waren, mit irgendeinem mexikanischen Wurm hat sie uns dann beraten, was wir tun sollen. Sie hat uns auch ganz genau gesagt, welche Medikamente noch in unsere Bordapotheke gehören.
Ja, die waren einfach zu besorgen in Mexiko. No questions asked.
Ja, und als ich jetzt in der Schweiz war, da hat sie mir gezeigt, wie man Anästhesie spritzt, wie man Nähte näht. Weil, falls irgendwas passiert, wenn wir irgendwie 1 Monat lang ohne Land in Sicht auf dem Pazifik sind, dann müssen wir uns einfach selbst helfen können.
Ja, und nicht nur da. Ich meine, in San Blas hier zum Beispiel wäre es wahrscheinlich auch einfacher, wenn man das selber macht, als wenn man dann irgendwie, ja, kommt auf den Fall an.
Ja, und mehr zu Simon und dem Nähkurs etwas später, um für den Pazifik vorbereitet zu sein, habe ich noch jemanden getroffen in der Schweiz, einen absoluten Experten der Südsee, Hans-Jörg Hinrichs. Er hat ein Boutique-Reisebüro, die Pacific Society. Sein Büro liegt im Appenzellerland und dort habe ich ihn dann auch besucht, um mit ihm über das Reisen zu sprechen und über den Pazifik. Es wurde dann ein relativ philosophisches Gespräch.
Reisen kam zu mir und ich kam zum Reisen. Das ist so eine polige Beziehung. Schon als Kind habe ich immer die Bewegung gesucht. Meine Mutter hat sich oft Sorgen gemacht, dass ich zu Hause früh wegzog. Es hat mich einfach weggezogen. Und dieser Magic oder diese Energie, die prägt mich bis heute. Und ich denke, es ist meine prägende Energie durch meine Lebensreise, die jetzt bereits doch 75 Jahre dauert. Und es hat mich, wie gesagt, hineingezogen in die Welt, aber auch in mein Verständnis, in mein Weltverständnis. So verstanden, dass ich unterwegs bin und ich mich mehr und mehr frage, wo befinde ich mich und was macht das mit mir und was sagt das mir auch und was kann ich daraus lernen? Das ist eigentlich mein Reiseverständnis.
Und wie hat sich deine Sicht auf die Welt verändert, auf deine Welt, auf die Welt in der Schweiz?
Es zeigen sich natürlich Tiefen, die man ausloten will, fast an jedem Ort, an dem man sich befindet. Und beim Pazifik ist es so, ich bin da hängen geblieben, aus verschiedensten Gründen, die ich mal nicht mal genau erklären kann, weil sie vielfach oder weil sie emotional sind. Wenn man in die Tiefe geht, wird der Blick differenzierter, auch polarisierter, und wenn ich dann so die Welten und auch unsere Welt anschaue, dann kommen natürlich Fragen auf, was tun wir eigentlich, was machen wir, wie gehen wir mit uns selbst um, und da sind nachher die Unterschiede, je tiefer man geht, zum Teil recht extrem. Berührend auch, und ich habe in meiner Sicht, auch aus meiner Art der Weltbetrachtung, habe ich mich immer wieder auf das Kritische, aber auf das Positiv orientierte oder auf positive Möglichkeiten hinaus in die Welt hineingegeben. So.
Mehr philosophische und praktische Betrachtung übers Reisen und über den Pazifik von Hans-Jörg Hinrichs etwas später im Podcast. Aber erzähl doch du mal, was du so gemacht hast, während ich in der Schweiz war.
Ja, ich habe im letzten Podcast erzählt, wie ich es solo in die Marina geschafft habe. Dort angekommen war gerade mal irgendwie ein Tag Verschnaufpause. Am nächsten Tag sind wir dann schon, also wir, ich spreche wieder von Jerome und Rashesh von SV Maimoto, da haben wir uns ein Taxi geschnappt, sind nach Cologne gefahren und wir wollten einkaufen gehen. Einkaufen, Alkohol, Batterien, Ankerkette, Lebensmittel, einfach alles mehr oder weniger. Und davon jeweils ziemlich viel, weil es soll ja über den Pazifik gehen. Und da braucht man viel, weil man hat 30 Tage lang gar keine Möglichkeit, was zu kaufen. Und wenn man mal angekommen ist, ist alles utopisch teuer. Also packt man das Boot voll, wie es nur irgendwie geht. Wir wollten als erstes einen Cologne in die Zona Libre. Das ist ein Freihafen, zollfrei. Natürlich perfekt, dachten wir. Da kann man günstig einkaufen, weil eben zollfrei. Dann hat uns der Taxifahrer direkt da reingefahren. Also das muss man sich wirklich wie eine Stadt in der Stadt vorstellen. Das ist, es gibt Ein- und Ausgänge, die bewacht sind mit Polizei, Zoll und was weiß ich was. Das wussten wir davor nicht so wirklich. Ich habe auf Google Maps geschaut und da hieß es, ja, die Autovermietung, die ist da drin. Also haben wir dem Taxifahrer gesagt, fahr uns da rein. Dann hat der erstmal für uns da die Leute beim Eingang bestochen, damit wir irgendwie unkomplizierter da reingekommen sind. Dann waren wir drin. Dann haben wir festgestellt, na, die Autovermietung ist da nicht mehr, die ist jetzt außerhalb. Dann hat uns irgendein anderer Typ, der da drin gearbeitet hat, der hat uns dann gezeigt, wo die ist. Der ist mit uns rausmarschiert, so durch diesen bewachten Ausgang. Dem Typen da haben wir gesagt, hey, wir kommen wieder mit einem Auto und lass uns bitte wieder rein, weil wir sind ja schon drin. Wir hatten endlich das Auto, sind da wieder in diesen Eingang reingefahren, haben den Typen dann wieder bestochen, weil... Das macht man anscheinend so. Dann waren wir drin. Unglaublich viele Läden, es ist wirklich eine Stadt in der Stadt. Dann dachten wir so, okay, jetzt sind wir schon drin, jetzt nutzen wir die Gelegenheit, jetzt fahren wir als erstes Mal da in so ein Liquor Store zum Schnaps kaufen. Dann sind wir da rein und es war wirklich unfassbar billig und wir haben das Auto im Prinzip nicht randvoll geladen, aber wir haben viel eingekauft. Dann haben wir das alles eingeladen und dann wussten wir nicht so recht, was wir noch so in der Zona Libre eigentlich brauchen, sondern wir wollten noch in anderen Läden auch schauen, die außerhalb lagen. Da dachten wir, okay gut, jetzt fahren wir raus, und der Taxifahrer hat uns davor schon gebrieft, so dass wir das alles abdecken müssen, was im Kofferraum liegt, und dann bestechen wir einfach den Typen wieder und dann fährt man raus und die Sache ist erledigt. Dann waren wir im Auto gesessen mit dem ganzen Schnaps im Kofferraum und auf einmal hält uns irgendein Hilfs-Sheriff auf und meint, ja, wir haben hier nicht diesen Sticker drauf, den man braucht, den man praktisch bekommt, wenn man offiziell reinfährt. Und wir so, ja, pff, keine Ahnung, wir wissen von gar nichts. Dann wurde uns schon ein bisschen unwohl. Jerome ist gefahren, ich saß auf dem Beifahrersitz. Und so, ja, scheiße, was machen wir jetzt? Jetzt müssen wir den wahrscheinlich auch bestechen, aber wie und wie macht man das jetzt und wie viel und keine Ahnung. Und auf einmal stand ein Taxifahrer neben uns. Der Taxifahrer hat gesagt, schaut her, ihr habt zwei Möglichkeiten. Entweder ihr kriegt jetzt richtig viel Ärger und Zoll und bla 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 und dann praktisch zehnfache vom Warenwert als Strafe zahlen. Oder ich helfe euch aus der Patsche, wir laden alles in den Kofferraum von meinem Taxi. Ich karre das Zeug für euch aus der Zona Libre raus und ihr fahrt mit eurem Auto hinterher. Na, ihr sagt, okay, gut, ja, was bleibt uns anderes übrig? Haben den Typen $50 gezahlt, mit dem Betrag war er einverstanden. Dann sind wir da in das schummrigste Eck von der Zona Libre gefahren, haben den Alkohol umgeladen. Ich habe gesagt, hey, ich fahre bei dir mit, nicht, dass du, weiß ich nicht, was machst. Und dann sind wir da rausgefahren. Der Taxifahrer war aber nicht nur Taxifahrer, sondern der kannte den ganzen Laden. Und das ist wahrscheinlich auch ein abgekartetes Spiel alles zusammen. Aber wir haben auch Fehler gemacht, muss man auch dazu sagen. Letztendlich hat der einfach nur so Blessings zu dem Zollbeamten am Ausgang gesagt. Und schon waren wir draußen. Kein Problem. Und dann sind wir weitergefahren, haben den Alkohol wieder umgeladen. Ende der Geschichte.
Jede Wunde
zuerst desinfizieren.
Zuerst ausspülen.
Also da mit dem, mit der Spritze Wasser aufziehen.
Oder gerade unter dem Wasserhahn, weißt du? Kannst auch direkt, das ist mehr, wenn du nicht recht reinkommst mit dem Wasser. So, jetzt machen wir doch mal an der Banane so eine Wunde, um das noch ein bisschen leeren Spritzen üben. So, schau jetzt, das machen wir dir mal einen Schnitt. So, und du kannst bei dir auch einen machen.
Tut mir leid, Banane. Das ist ein rechter Schnitt da.
Während Alex zum Alkoholschmuggler wurde, habe ich mich um medizinische Notfälle gekümmert, beziehungsweise habe von Simone gelernt. Sie hat mir beigebracht an einer Banane, weil ich habe die Bananen mitgebracht, wie man eine Spritze setzt und ein Anästhetikum spritzt. Ja, und dann ging es ans Nähen.
Gut, also jetzt kommen wir zu diesen Wunden. Die Wunde hört nicht aufblühen, es ist mühsam. Dann würde ich aber nachher auch nicht zu lange warten, bis du fährst anfangen.
Nähen.
Ja. Also das solltest du eben auch nicht zu lange, wenn eine Wunde zum Beispiel nachher ein Tag schon offen ist oder zwei Tage, dann tut man sie auch nicht mehr verschliessen. Auch wegen der Infektionsgefahr. Da muss man einfach abwarten, bis es aufhört.
Ja, und bevor wir dann wirklich zu nähen begannen, und das war auch ganz speziell, weil sie war extrem gut vorbereitet mit allen möglichen Spielzeugen zum Nähen, erklärte mir Simone auch noch so ein paar ganz grundsätzliche Dinge.
Was ist das Wichtigste, was wir an Bord haben müssen?
Was ich ganz wichtig finde, ist, dass man die nicht so schlimmen Notfälle kann managen. Zum Beispiel so, wie euer alter Arzt das gesagt hat, wenn ihr fest Durchfall habt, nehmt ihr ein Toast, tut das über einen Bunsenbrenner schwarzeln, werdet ihr heute Kohle. Dass man also solche Sachen, die alltäglich sind, aber einem dann doch sehr, sehr könnten stören, dass man die gut kann behandeln kann. Und nachher natürlich bei den schwerwiegenderen Sachen, zum Beispiel, dass ihr ein gutes Schmerzmittel habt an Bord. Wenn irgendetwas passiert, dann haben wir geschaut, dass seid ihr wirklich gut ausgerüstet jetzt. Oder natürlich, wenn ihr einen Infekt habt, irgendwo ein schwererer. Also es kann sein, eine Schnittwunde, die sich entzündet, ein Biss, vielleicht eine Lungenentzündung oder mal eine wirklich schlimme Angina. Also einfach alles, was nicht viral ist, was bakteriell ist, müssen können behandeln mit dem Antibiotikum. Da haben wir miteinander angeschaut, was macht Sinn, was ist gut, was ist das Häufigste. Weil ihr wisst ja, bei diesen Bakterien, die, je nachdem, wo das man auf der Welt ist, werden die gegen gewisse Antibiotika resistent. Und wir können nicht alles abdecken. Wir müssen einfach das Wichtigste können abdecken, das Üblichste. Und ihr müsst wissen, wann ihr was könnt anwenden könnt. Und das haben wir miteinander erarbeitet und das zusammengestellt, so dass ihr das auch versteht, wenn man mal aufgeregt ist, dass man auf dieser Liste nachschauen kann. Und eigentlich ist es eine Kunst, das richtige Antibiotikum zur richtigen Zeit anzuwenden. Aber ihr könnt nachher so in einer Notsituation müsst ihr einfach das anwenden, was ihr habt. Und dann schauen, wie es wirkt. Und wenn das nicht wirkt, ein anderes. Das habe ich genau aufgeschrieben, dass ihr einfach genau wisst, wie kann ich vorgehen.
Und du hast uns auch gesagt, eben mit den Schmerzen, das ist so im Mehrschichtenprinzip, gell?
Genau.
Das ist
die genau. Das ist so wie ein Baukastenprinzip. Wir fangen mit einem Mittel an, das nicht so stark oder noch nicht so stark wirkt, aber sehr oft eben schon reicht. Wenn das nicht reicht, können wir ein anderes dazu nehmen, das sich nachher ergänzt. Und wenn das noch nicht reicht, dann noch ein drittes. Das ist ja so, wie Chirurgen auch nach einer Operation Schmerzen behandeln. Und wenn die drei, die miteinander eben schön zusammenwirken, nicht länger sollten, haben wir sogar noch ein stärkeres. Ja, da könnten wir wirklich reinfahren. Und das sollte eigentlich jeden Schmerz in den Griff bekommen. Plus, minus. Mhm. Und das Ziel von eurer Behandlung nachher ist, dass ihr jemanden stabilisieren könnt, bis Rettung kommt, das kann ja eben vielleicht eine Woche gehen, dass ihr wirklich auch gröbere Schnittwunden könnt behandeln könnt, sodass ihr nicht Blut verliert, dass das gut wieder heilen kann. Das ist dann nachher schon auch recht anspruchsvoll unter Umständen.
Also steril muss es sein,
genau.
Also desinfiziert sein.
Genau, sodass möglichst keine Infekten entstehen. Mhm.
Ja. Und bei Schmerzen würdest du empfehlen, eher schneller ein Schmerzmittel zu nehmen?
Ja, ja, ja. Also ich würde, es kommt immer darauf an, was für Schmerzen das sind. Also wenn mal jemand ein bisschen Kopfweh hat, muss ja vielleicht nicht unbedingt gerade schon reinfahren wie verrückt. Aber sonst im Allgemeinen sagt man, lieber vorzeitig etwas geben, dann braucht man nämlich weniger Mittel. Als wenn man es jetzt lässt, riesengroß wird und dann brauchen wir entsprechend mehr, für dass man es wieder runterbringt. Hm. Ja.
Sonst noch irgendeinen Ratschlag, den du uns mitgeben möchtest? Fürs
ja, also gerade so in einer Notsituation finde ich ganz wichtig, dass man probiert, Ruhe zu bewahren. Also auch wenn jetzt, nehmen wir mal Worst-Case-Szenario, es spritzt überall Blut, sondern wirklich ruhig bleiben, schauen, wo kommt das Blut her, wie können wir die Blutung stillen und Ruhe bewahren. Und jetzt, oder auch beim Nähen von so einer Wunde, die wir jetzt anschauen, es ist total gut, wenn man einfach Ruhe vermitteln kann. Weil es ist schon genug Aufregung, es ist ein Schnitt passiert, es tut eventuell weh. Und wenn du, aber das üben wir jetzt gerade miteinander, genau weißt, was du machen musst, bist du selber ruhig und das überträgt sich auf den Patienten und dann hat er auch weniger Schmerzen. Also das wäre schon der Idealfall. Aber das ist eigentlich genau das Gleiche, wie wenn du sonst irgendwo auf dem Schiff einen Notfall hast. Wenn der hat ja auch schon so Situationen gehabt, wo es ein bisschen aus dem Ruder läuft. Und dort einfach Ruhe bewahren, genau schauen, wo kommt es her, was machen wir jetzt, Schritt für Schritt, zack, zack. Das ist immer am besten. Und ich finde halt immer, wenn man so Zeug schon mal gemacht hat, weißt du, so eine Wundversorgung oder eine Nadel mal, ein Verband oder eine Wunde gespielt, ist man auch ruhiger dabei schon.
Ja, man kann wie auf etwas zurückgreifen, gell?
Genau.
Ja.
Genau.
Ja, und dann begann der praktische Teil.
Wichtig ist, schau, hier hast du den Längfaden, den ziehe ich von der Wunde weg.
Gut, zweimal.
Zack, zack, drüber.
Schwänzchen holen und durchziehen.
Schwänzchen holen, durchziehen. Mhm. So, that's it. So, und jetzt im Operationssaal würde ich sagen, Schwester schneiden. Ist natürlich keine rum. So, darum musst du das selber machen. Oder lass es etwa einen Zentimeter stehen.
Simone war wirklich extrem gut vorbereitet. Sie hatte das alles ausgelegt, all die Spritzen, dann das Anästhetikum. Oder sie hatte so eine Matte bestellt mit ganz vielen verschiedenen Schnitten und aus so einem Material wie Haut.
Also ich habe es gesehen, es sieht aus wie ein Stück Schaumstoff, wo einfach klaffende Wunden drauf aufgebracht sind.
Irgendwie aus Gummiartig.
Ich habe es nicht gefühlt, genau. Ich habe es nur gesehen.
Es war so gummiartig. Dann natürlich Nadel, Faden, alles sterile Instrumente, Handschuhe. Sie haben mir gezeigt, wie man steril arbeitet. Und dann ging es ans Nähen und das war eigentlich relativ simpel. Also es war wirklich ein bisschen wie in der Nähschule. Nadel, Faden, dann so einen speziellen Knoten und weiter ging es. Also ich könnte das jetzt.
Ja, das ist gut. Ich habe keine Ahnung.
Das ist nicht gut, weil wenn ich eine Wunde habe, dann müsstest du ja eigentlich
ich habe jetzt ziemlich viel an unseren Leinen rumgenäht, als ich sie gespliced habe. Ich kann auch nähen.
Okay.
Ja.
Vielleicht wäre halt das auch so noch hübsch. Mit der Banane. Ja, und am Schluss kam mir dann Simone auch noch ein ganzes Care-Paket mit, das eben mit Nadeln, Faden, Anästhetikum. Wirklich super lieb. Vielen Dank, Simone, auch auf diesem Weg nochmals. Hoffentlich brauchen wir nie, was Simone uns alles mitgegeben hat.
Also während Karin da die Plastikhaut zusammengenäht hat, sind wir dem Zoll entgangen da auf der letzten Rille. Ja, und dann stand der Großeinkauf auf dem Plan. Also nicht nur das, oder es ging los. Ich habe ja aus Sunblast einen Sprittank von anderen Seglern noch im Gepäck gehabt und große Lithiumbatterien. Die haben wir alle dann in der Shelter Bay Marina abgegeben, bei anderen Seglern wiederum. Die haben uns dann wieder Pässe mitgegeben für andere Leute, die wieder in Sunblast sind. Und als wir in der Shelter Bay Marina waren, habe ich auch unsere neue Ankerkette in Empfang genommen. Arthur hat uns die praktisch direkt vom LKW in unseren Mietwagen reingeworfen. Der Mietwagen ist ordentlich in die Knie gegangen. Und auch die Kofferraummatte-Abdeckung hat so ein bisschen geknackt, aber naja.
Ja, und vielleicht für die die nicht ganz regelmäßige Podcast-Hörerinnen und Hörer sind, also unsere Ankerkette, und da stellten wir an einem der letzten Tage in der Werft in Guatemala fest, die war halt einfach ziemlich dünn geworden. Also ja, es musste eine neue Ankerkette her.
Es war eigentlich nur noch ein Rosthaufen, und an den dünnsten Stellen waren es noch 6 mm von ursprünglich 10. Also es war klar, da muss was Neues her. Genau, jetzt haben wir 80 Meter neue Ankerkette, wieder 10 mm. Das Paket hat 250 Kilo gewogen. Genau, ein bisschen neue Leine kam auch noch für unsere Running Backstays. Da ist nämlich das Cover gerissen. Das war, kam auch alles mit Arturo. Das war Shelter Bay Marine. Also da habe ich viel Zeug abgeliefert und viel Zeug mitgenommen. Und dann ging es zum Großeinkauf. Großeinkauf war, ja, die ganzen Bootsläden von oben bis unten durchgeklappert. Baumärkte für Wasserfilter, Benzinkanister. Dann habe ich wieder literweise Olivenöl, kiloweise Mehl und alles Mögliche gekauft. Wir hatten 4 Tage den Mietwagen und sind jeden Tag 1,5 Stunden von Linden Bay nach Colon reingefahren, haben das Auto bis oben hin vollgeladen und wieder 1,5 Stunden zurück. Und so waren wir 4 Tage unterwegs. Und
du hast auch noch einen wichtigen Sicherheitsaspekt für uns erledigt.
Ach ja, ich habe unser Life Raft, unsere Rettungsinsel, die habe ich zum Service gebracht. Das macht man von Zeit zu Zeit wohl. Nee, es ist eine Sicherheitsfrage. Und da haben wir auch jemanden gefunden, der das anscheinend professionell und trotzdem relativ preisgünstig erledigt hat. Ich wollte eigentlich dabei sein, aber das war wieder in der Zona Libra sein Geschäft. Und da wollte ich nicht mehr rein. Ich weiß nicht, ob da schon mein Gesicht irgendwo an der Wand hing beim Zoll.
Er hat uns dann Fotos geschickt von der aufgeblasenen Rettungsinsel.
Genau, also er hat das Ding aufgeblasen, 24 Stunden die Luft drin gehalten, um zu schauen, ob irgendwelche Lecks sind. Und danach wieder ordentlich zusammengefalten, in einem Vakuumbeutel eingeschweißt. Und mit den ganzen Lebensmitteln und Wasserreserven wieder in die Box gepackt und Aufkleber draufgeklebt. Also auch das ist erledigt.
Also falls Mabul sinkt, dann hätten wir mindestens die Rettungsinsel. Das passiert ja ab und zu. Und gerade im Pazifik gibt es ja eine ganz lange Strecke, 3 bis 4 Wochen, wo man unterwegs ist von Galapagos nach Marquesas. Und da muss diese Rettungsinsel auch wirklich funktionieren. Ja, und mehr zur Pazifikvorbereitung habe ich dann im Appenzellerland gemacht in der Schweiz. Ich habe da eben Hans-Jörg Hinrichs getroffen, den Pazifik-Experten. Für ihn ist der Pazifik und die Südsee eine 40-jährige Liebe. Darüber habe ich mich mit ihm unterhalten. Wie kam er in die Südsee?
Das ist ein reines Bauchgefühl. Ich konnte Umstände halber frühzeitig, konnte ich ohne Rücksicht auf finanzielle Aspekte, ich war ein Scout für ein Reisebüro, konnte ich reisen. Hatte damals noch American Express Traveler Checks beigenweise bei mir. Konnte mir die Welt anschauen, wirklich, und eines Morgens nach einem langen Flug von Australien her stieg ich in Tahiti, also auf der Insel Tahiti in Papeete aus. Die Luft war warm und süß, der Mond hing am Himmel, und da hat es mit mir etwas gemacht, das ich bis heute nicht erklären kann. Und ich habe von dem Moment an gewusst, da bleibe ich, da komme ich wieder hin. Und das hat sich vor über 40 Jahren ereignet. Das ist eine reine gefühlsmäßige Sache. Vielleicht war ich in einem früheren Leben einmal eine Kokosnuss. Ich weiß es nicht. Aber ich habe auch gelernt, über meine Zeit des Reisens und des Erfahrens, dass es Dinge gibt, auch in einem selbst, die man nicht rational erklären kann. Es gibt da sicher verschiedenste Auslegungsmöglichkeiten, warum man so funktioniert. Bei mir ist es ein Gefühl, das mich bis heute trägt. Und ich habe immer noch Hühnerhaut, wenn ich nach Tahiti gehe.
Was macht Tahiti so speziell?
Einmal sicher die Landschaft als Lebensraum verstanden. Und wir wissen ja, Lebensräume, Landschaften prägen die Leute auch, die da wohnen. Die Schönheit und die Vielfalt und vor allem Licht und Farben prägen die Leute dort in ihrem Gemüt. Und das hat mich sehr, sehr berührt. Und ich habe das in dieser Form, die Kombination Landschaft und die Mentalität der Leute, das Lebensverständnis der Leute, diese Kombination mit dieser Energie habe ich sonst nirgends erlebt. Es gibt auch auf anderen Inseln sehr, sehr freundliche Menschen und so weiter. Aber in meiner Wahrnehmung ist Französisch-Polynesien ein in sich geschlossener Kosmos. Und ich möchte es nicht schön färben, auch die Leute dort, die haben ihre Probleme, sind Menschen wie wir alle auch. Aber ihre Angehensweise, ihre Umgehensweise mit der Situation, mit ihrem Leben ist anders, lockerer nicht unbedingt, aber wie soll ich sagen, emotionaler, ganzheitlicher und auch darum natürlicher.
Ist das etwas, was wir vielleicht hier in der Schweiz oder in Deutschland auch zu einem großen Teil verloren haben, was du da entdeckt hast dann wieder in Französisch-Polynesien?
Ja, ich möchte eigentlich hier für einen Begriff brauchen, den ich immer wieder brauche. Der Begriff heißt verschüttet. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass wir als Menschen auf diesem Planeten eine grundsätzlich gleiche Bauweise haben mit unseren Fähigkeiten der Wahrnehmung und mit dem Umgang mit diesen Fähigkeiten. Und in Französisch-Polynesien sind diese Wahrnehmungen eher offen gelegt noch, also die Sensibilität gegenüber Licht, Farben, Düften und was einfach so auf einem zukommt. Noch ausgeprägter ist das Ganze bei den Urvölkern von Papua-Neuguinea. Ich habe erlebt, vor allem in Melanesien, dass wir über ein Instrumentarium an telepathischen Wahrnehmungsmöglichkeiten, sage ich mal, in unserer Bauweise verfügen. Die ist bei den Urvölkern im Dschungel von Papua-Neuguinea vital ausgeprägt. Gehört dazu, ist eine Selbstverständlichkeit. Das heißt, in Beziehung treten mit Leuten, die man nicht sieht, die verstorben sind auch. Ich habe da ganz happige Rituale erlebt. Und also eine Vernetztheit auch mit dem Kosmos, die eigentlich vielleicht als Wesen unserer Erde, als Natursystem uns innewohnt und die wir eigentlich auch leben sollten. Und jetzt kann man sich darüber Gedanken machen, was heißt denn Entwicklung? Was heißt Zivilisation? Wohin bewegen wir uns? Wir sprechen vom Schnellzug, der da bei uns durch die Zivilisation fährt, wo man nicht weiß, wohin es geht. Oder andersrum gesagt, was machen wir mit unseren Fähigkeiten? Wie gehen wir organisch in Bezug auf unsere ganze Umwelt damit um? Und da muss ich sagen, ist unsere Zivilisation sehr zu befragen. Im Grundsatz. Was tun wir? Warum oder wie und mit welchem Inhalt verbringen wir unsere Lebenszeit auf diesem Planeten? Was stellen wir mit diesem Planeten an? Welche Fähigkeiten hat uns der Planet, die Natur gegeben, um überhaupt wahrnehmen zu können? Und wir kennen unsere Gesellschaft in der Grundprägung. Sie ist meistens sehr kopflastig. Sie ist wirtschaftlich, kapitalistisch organisiert und das saugt Energien und Möglichkeiten, Wahrnehmungsfähigkeiten, saugt das ab oder verschüttet sie. Weil der Fokus halt vielfach aufs Geld und auf vermeintliche Existenz geht. Ja. Im Vergleich zum Sein, zum wirklichen Dasein eigentlich.
Ist das etwas, das du hast ein Reisebüro, die Pacific Society? Ist das korrekt, wenn ich das Reisebüro nenne oder wie?
Nein, wir machen nur handgemachte Reiseprojekte. So, das,
ja. Ist dieses Gefühl von Sein, von Ganzheitlichkeit, ist das etwas, was du euren Kundinnen und Kunden weitergeben möchtest, vermitteln möchtest? Oder was sind das für Reisen, die ihr da anbietet?
Wir sprechen also von Projekten, die es den Leuten ermöglichen, eine sinnvolle Reise- und Lebenserfahrung zu machen. Und das durchaus genussbetont. Jeder, der viel reist, weiß, dass es den Tag nicht ohne die Nacht gibt. Es gibt auch auf Reisen herausfordernde Momente. Und wir begleiten diese Leute im Hintergrund und möchten ihnen eine Erfahrung, eine Lebenserfahrung bieten, die bereichernd ist. Und zwar mit unserer Erfahrung in dem Sinne, dass man damit leben kann und dass man auch erlebnisfähig bleibt beim Ganzen. Das ist auf der Genussseite so oder auch wenn man halt vielleicht mal müde ist oder die Umstände nicht optimal sind, wir sind da. Und das ist ein wesentlicher Teil unseres Reiseverständnisses in Kombination mit den Destinationen, die wir bewusst außerhalb der touristischen Bereiche suchen. Und zwar, weil dort vieles authentischer und schöner noch ist, nicht so verbraucht. Und auf der anderen Seite denken wir bei unseren Reisen auch immer an die Leute, die wir besuchen, an die Landschaften, die wir besuchen. Und dort zu reisen erfordert anderen Aufwand, ein anderes Grundverständnis, aber gibt auch ein ganz anderes Erlebnis, eine ganz andere Qualität. Und das hat auch seinen Preis, das kostet.
Was bedeutet das, das kostet?
Also die Leute sind häufig schockiert, wenn sie das hören und denken, der ist ja verrückt mit seinen Preisen. Also ich würde sagen, ein Monat Südsee ungefähr 70.000. Aber da ist wirklich dann alles inbegriffen. Und zwar auf der Basis eines ganz normalen Wirtschaftsverständnisses. Wir bereichern uns nicht mit irgendwelchen Immobilien, die wir im Hintergrund haben. Wir sind eine gesunde Unternehmung, aber die Gelder, die wir brauchen, die auch diesen Preis prägen, bestehen daraus, dass wir alles von Hand machen, die Einheimischen bezahlen, wie sie es verdient haben, dass wir ihnen auf Augenhöhe begegnen und dass die Leute einen absolut durchgehenden, soliden Komfort haben, der es ihnen ermöglicht, auch in besonderen Situationen, vor allem auch außerhalb des Hotelzimmers, gut reisen zu können. Und das sind Aufwände, die man einfach auch so definieren kann, je weiter man weggeht von Zivilisationszentren, umso höher werden die Kosten, auch wenn die Übernachtung an sich in einer einfachen Hütte billig ist. Aber das sind Strukturkosten, die unterhalten werden müssen, Motoren, die unterhalten werden müssen, Außerbordmotoren und so weiter. Dinge, die mitgebracht werden müssen, auch durch die Einheimischen, die dort wohnen. Und das hat alles seinen Preis. Die Erfahrung zeigt aber, dass die Leute, die seit vielen Jahren mit uns reisen, von diesem Reisestil nicht mehr loskommen. Sie mögen es, sie lieben es, über 80% bleiben bei uns, kommen wieder mehrmals, über viele Jahre auch, und schätzen auch die Wertigkeit unseres Engagements.
Verändern sich diese Leute dann auch durch diese Reisen?
Wir haben ja den Claim, unsere Reisen verändern ihr Leben. Wir provozieren das nicht, aber wir bieten Erlebnismöglichkeiten in Form von Inhalten und Raum und Zeit, die vielleicht in der Selbstwahrnehmung da und dort Fragen aufwerfen und die zu einer nicht differenzierten, anderen Lebenseinstellung, anderen Betrachtungsweise der Welt und sich selber führen können. Mit dem Ziel, intensiver zu leben, das ist ganz klar, das ist ein Message von uns. Mehr wahrnehmen, sich mehr wahrnehmen, intensiver, bewusster zu leben. Und das hat nicht viel mit goldigen WC-Deckeln und teuren Hotelzimmern zur Verfügung zu tun, sondern es hat mit dem Raum, den man besucht und der eben eigene Energien hat und vielleicht sogar durch die Reduktion sehr viel Energien auslöst, in einem selbst auch. Wir sind der Meinung, dass man auf Augenhöhe mit den Leuten dort kommunizieren sollte und ihnen auch im Sinne von Fairplay das Geld gibt, die Mittel gibt, damit sie davon auch leben können. Der Massentourismus hat eine andere Richtung, hat eine walzenartige Wirkung auf vieles und da können wir uns damit nicht identifizieren. Ich möchte das nicht werten. Es gibt verschiedene Möglichkeiten zu reisen, aber wir können damit eigentlich nichts anfangen. Unser Message ist Nachhaltigkeit und Wertigkeit auf Augenhöhe mit den Reiseräumen.
Du bereist ja die Südsee schon seit vielen Jahrzehnten. Wie hat denn der Tourismus und der internationale Tourismus die Bevölkerung in der Südsee verändert? Oder welche Veränderungen siehst du da?
Es gibt Phasen. Die Phase 1 war Freundlichkeit. Die Leute haben keine Ahnung gehabt, was da auf sie zukommt. Sie waren offen und das wurde eigentlich genutzt als Potenzial, das man bewirtschaften kann. Das war die erste Stufe. Über dieses Modell entstand eine Energie, die die Leute vor Ort an die Wand gedrückt hat. Sie standen plötzlich mit dem Rücken zur Wand, hatten riesige Kreuzfahrtschiffe vor sich, Hotelorganisationen, die Hotels hineingestellt haben und die Einheimischen wussten gar nicht, was damit geht oder wo ihre Position ist. Sie wurden abgedrängt, eine Form von Kolonialismus, absolut. Nun ist die Phase des langsamen Erwachens vor Ort auch zu spüren. Was mich übrigens auch gestört hat, man hat die Leute nie befragt, ernsthaft, was wollt ihr, was hat man zu berücksichtigen. Dieser Dialog hat nie stattgefunden, man hat sie mit Geld abgespeist. Und weil sie Geld nicht kannten, war auch ein Dollar war viel und sie konnten damit etwas anfangen. Ne? Nun sind wir eigentlich, je länger sie mehr, in einer Situation, dass Leute langsam merken, was mit ihnen gespielt wird. Und dass sie sich erheben. Aber die Macht des Dollars ist enorm und es wird lange dauern, um da den Leuten auch wirklich auf Augenhöhe Begegnungsmöglichkeiten zu bieten.
Ihr habt einen ganz neuen Programmpunkt mit einem Sternennavigator. Erzähl mir, um was es da geht.
Also wir sprechen von Fidschi. Wir sprechen von einem polynesischen Katamaran, der gebaut wurde nach alten Baumustern der Polynesier. Die gehören für mich zu den mitunter besten Seglern und Navigatoren überhaupt. Und dieser Katamaran, traditionell gebaut mit modernsten Materialien, Carbon gehört dazu, Polyester. Und an Bord gibt es ein WC, es gibt Solarpanels, aber jegliche Form von Navigationsmittel fehlt. Da ist nichts da. Dafür ist ein Mann an Bord, Setareki, einer von insgesamt 7 Navigatoren im ganzen Pazifik, der die Kunst der Sternennavigation perfekt beherrscht. Ich habe ihn getroffen und wir haben daraus ein Projekt entwickelt, weil dieses Schiff Uto Nialo heißt es, Uto Herz, Ni und Yalo Seele, weil dieses Schiff auch Träger einer Botschaft ist, nämlich Träger der eigenen kulturellen Identität, auch der eigenen Geschichte. Uto Nialo ist ein Symbol für mich des Bewusstwerdens, des Erwachens der Einheimischen, des sich zurückfinden zu den eigenen Wurzeln. Ich habe das Schiff gesehen und war fasziniert. Und es entspricht exakt unserem Verständnis zu reisen, nämlich die Identität der Leute zu spüren und sie zu respektieren. Und nun werden wir im September mit unter anderem in Begleitung dieses Katamarans werden wir in Fidschi das Herz von Fidschi besuchen, touristisch komplett unerschlossen. Und dort werden wir in engster Zusammenarbeit mit den Einheimischen ein ganz fantastisches, authentisches Südseeerlebnis haben, das, es zeigt sich mehr und mehr, geprägt ist vom Verständnis der Einheimischen. Sie werden sich einbringen. Wir werden miteinander auf Augenhöhe dort eine sehr gute Zeit verbringen, da bin ich sicher. Und die Uto Nialo ist für uns eine schwimmende Plattform. Man kann auf ihr wohnen, aber nicht so gut. Wir werden täglich am Land übernachten. Und diese Uto Nialo ist ein Teil unseres ganzen Projektes. Dauert einen Monat. Wir fliegen über Japan hinein in die Südsee nach Fidschi und werden Fidschi als Land des Meeres und als Bergland erleben. Und von daher ist das Konzept so, Anreise, Einstieg sehr komfortabel, 5-Sterne-Hotel auf einer Trauminsel. Und dann gehen wir zuerst hoch in die Berge in engster Zusammenarbeit mit den Einheimischen. Und nachher besuchen wir das Herz in Verbindung mit Uto Nialo als schwimmende Erlebnisplattform. Und am Schluss sind wir wieder auf einer sehr speziellen privaten Insel mit allem Luxus, um sich verwöhnen zu lassen, um sich vielleicht auch zu erholen, wer weiß.
Wir werden ein bisschen weniger luxuriös unterwegs sein. Wir werden von Galapagos zuerst die Marquesas ansteuern. Die kennst du ja auch sehr gut. Kannst du mir ein bisschen mehr über die Marquesas erzählen? Was ist das für eine Inselgruppe? Was hat die für eine spezielle Geschichte? Du hast das vorher mal angetönt.
Hühnerhaut. Einfach Hühnerhaut. Ich blieb auf den Marquesas hängen. Ich werde oft gefragt, wo würdest du bleiben, wenn du wieder hier oder wenn du bleiben möchtest? Eindeutig die Marquesas. Der Gründe gibt es verschiedene. Einmal landschaftlich ist es etwas, was man in der ganzen Art und Weise sonst nirgends in der Südsee findet. X-mal als Filmkulisse auch gebraucht. Jack London blieb hängen, Robert Louis Stevenson, Herman Melville blieb dort, Jacques Brel, auch Gauguin, die blieben alle dort hängen, weil die Inseln, die haben eine ganz besondere Energie. Und wenn ich das Wort Marquesas höre, ist es einmal die Landschaft und dann sind es auch die Leute, die total eigenständig bis heute sich verstehen und sehr viel Urigkeit leben, nach wie vor in ihrem ganzen Wesen. Und ich habe ein Tattoo am Unterarm. Ich wurde aufgenommen vor ungefähr 20 Jahren in ihren Stammort. Und wenn ich dort bin, fühle ich mich total wieder. Vielleicht, wie gesagt, Kokosnuss war ich dort irgendwo an einem Strand. Marquesas ist wirklich ein absoluter Topspot, nach wie vor sehr isoliert. Und für Segler, wenn ihr da hinfährt, Wahnsinn. Werdet euch freuen können. Herb.
Herb.
Herb, ja, ja. Es ist nicht die liebliche Südsee. Die Marquesas-Inseln im Vergleich zu der Topografie anderer Landschaften, die haben keine schützenden Riffe. Es ist alles vulkanisch, was dort ist. Ihr werdet auf der Insel Nukuhiva die Hälfte einer Caldera sehen, ist auch gleichzeitig Hafen. Und die Felsen, die brechen steil ab ins Wasser. Es wird schwierig sein, sich dort in sicherer Nähe oder Distanz zu bewegen, erfordert da so einiges. Aber hinter diesen Felswänden gibt es Buchten, abgeschlossen, für mich kleine Schatzkammern. Und da werdet ihr vor Anker gehen, könnt euch freuen. Da gibt es traumhafte Plätze, für mich die schönsten Buchten überhaupt. Und da ist man dann am Strand, geht dem Strand entlang und irgendwo hört man draußen das Rauschen der Brandung, das Krachen der Wellen und unter den Palmen hört ihr das Flüstern des Windes in den Blättern. Wahnsinn. Ja. Und die Leute mit ihrer Musik. Ja, es der Schlag. Menschen dort, das sind wohl Fischer, aber sie sind durch und durch von der Natur geprägt, das sind Bauern. Und eigentlich mit einem absolut gesunden Lebensverständnis. Ein Thema, das mich sehr berührt hat, war, die Marquesas sind französisch. Und die französische Regierung hat ein Projekt vorbereitet, das besagt, die Marquesianer sollen mit ihrer Kopra, die Verwertung von Kokosnüssen, die sollten eigentlich mehr Geld verdienen. Die Marquesianer, die leben von Kopra. Und dann hat sich die französische Regierung gesagt, okay, wir kaufen die Kopra und geben einen guten Preis, einen besseren Preis, als den sie jetzt haben. Die Marquesianer haben das zur Kenntnis genommen, danken und haben einfach weniger gearbeitet. That's it.
Gibt es sonst noch irgendwelche Tipps, die du uns mit auf den Weg in den Südpazifik geben kannst jetzt?
Es gibt unzählige, vielleicht können wir uns später wieder mal unterhalten, aber was mir jetzt in Bezug auf das, was ihr vorhabt, zuerst einmal die Passage von den Galapagos rüber. Einmalig in eurem Leben. Je nach Windverhältnisse mindestens 30 Tage, nur blau. Und ihr werdet hinübergeblasen. Traumhaft. Wettermäßig mit den Seglern, ich habe mit vielen gesprochen, die haben das eigentlich immer gelobt, weil es risikomäßig auch von der Wache an Bord an sich nicht so anspruchsvoll ist. Aber das ist eine unschätzbare Zeit für euch. Auch für euch zwei an Bord. Fantastisch. Weil wenn ihr dann in die polynesischen Inseln hineinkommt, da kommen wieder Impulse von außen, verschiedenster Art. Und je mehr ihr euch öffnet, umso mehr werdet ihr dort hängen bleiben. Aber wie gesagt, Französisch-Polynesien, da gibt es die magischen Inselnamen wie Bora Bora, Raiatea, Moorea, würde ich mir anschauen. Das ist wie das Matterhorn und Zermatt, muss man gesehen haben, oder die Bernina-Gruppe Bündnerland. Aber ich bin hundertprozentig überzeugt, ihr werdet unterwegs ganz andere Perlen finden.
Also es besteht die Gefahr, dass wir gar nicht mehr zurückkommen, wenn ich dir so zuhöre.
Ich würde es offen lassen. Ich sage immer den Leuten, hört auf, Pläne zu machen. Und jetzt kommt etwas ganz Wichtiges. Schau mal in dein Leben. Die wichtigen, prägenden Entscheidungen, wage ich zu behaupten, die hast du nie geplant. Oder nur ansatzweise. Und Sinn von Lebensplanung, der Sinn kann darin bestehen, dass man eine Disposition schafft für etwas, was von irgendwoher auf dich zukommt. Mach keine Pläne mehr. Geh hin, lass alles offen. Das Leben wird es dir bringen. Eindeutig. Da bin ich voll überzeugt. War bei mir auch so.
Also macht keine Pläne, sagt Hans-Jörg Hinrichs, der Südsee-Experte. Ja, und er hatte recht. Also wir hatten Pläne gemacht. Wir wollten über den Pazifik und zwar in wenigen Wochen. Und dann kam ich aus der Schweiz zurück und alles war anders. Ich fand Alex wieder, der war angespannt. Ja, und die Pläne waren über den Haufen geworfen.
Als du zurückkamst, war es mir selber noch gar nicht so klar. Da reifte das Ganze immer noch so in mir, aber wir fahren nicht über den Pazifik. Nicht jetzt.
Wieso das so ist, was zu diesem Schluss führte, das erzählen wir dann im nächsten Podcast. Und auch über die kleine Krise, die sich dann auf Mabul entwickelte. Alles im nächsten Podcast. Wenn ihr Fotos anschauen wollt, es gibt neue Bilder, dann schaut auf sailingmabul.com vorbei.
Ansonsten folgt uns auf Instagram, @sailingmabul. Da findet ihr mal ein bisschen aktuellere Geschichten, weil es wesentlich einfacher ist, da mal schnell was zu posten, als eine neue Galerie für die Webseite zu machen oder einen Blog zu schreiben. Wenn euch das alles gut gefällt, könnt ihr auch gerne was in die Bootskasse werfen. Wie das funktioniert, findet ihr auch auf unserer Homepage. Entweder Einmalzahlungen über Twint oder PayPal oder auch gerne über eine Patreon-Mitgliedschaft.
Das war's.
Servus.
Bis zum nächsten Mal.
Umdrehen, adaptieren, draufheben, abdrücken. Das ist wirklich wie Postage.
Das ist wie Postage.
Das ist wirklich wie Postage.